das Auto ein Deutschaufsatz wäre zum Thema Elektromobilität, dann hätte der Lehrer Thema verfehlt runtergeschrieben. Das ist also das ist wirklich grottenschlecht.
Sehr. Das ist schon klapprig, aber
das darf einfach nicht sein in einem über 100.000 Euro Auto.
Aber hier ist das halt alles noch ein bisschen oldschool, ne?
Es wird Zeit, liebe deutsche Autohersteller.
Herzlich willkommen bei Neulich an der Ladesäule. Heute haben wir den Audi Q8 e-tron 55 und wir machen allerdings keinen normalen Fahrzeugtest, sondern heute lassen wir Tesla-Fahrer mit diesem Fahrzeug fahren. Kann Audi Sie überzeugen? Verkaufen Sie Ihren Tesla, kaufen Sie sich einen Audi? Wir schauen. Viel Spaß dabei.
Wie schon versprochen, wir haben jetzt zwei Tesla-Fahrer hier und jetzt schauen wir doch mal, ob der Audi die beiden überzeugen kann und ob sie ihren Tesla heute Nachmittag verkaufen und dann eben einen Audi bestellen. Wie ist denn jetzt überhaupt mal so der erste Eindruck beim Einsteigen? Was sagt ihr beiden?
Also ich bin ja ein bisschen eingefärbt, weil ich schon selbst mal e-tron gefahren bin. Ich hatte mal einen Quattro 55 und es ist jetzt der neue. Und das Einstiegsgefühl und alles andere auch ist einfach das Gleiche. Also ich habe nicht das Gefühl, gerade in einem neuen e-tron zu sitzen, sondern ich habe das Gefühl, wieder in meinem alten e-tron zu sitzen.
Genau. Ja, innen wurde auch, glaube ich, gar nichts verändert.
Ja, ich seh das hier auch schon mit dem Handyladen. Das macht man hier in die Seitentasche quasi rein. Da kann man das so in die Seite klemmen. Mhm. Wo ich mich dann immer frage, ist ja schön, dass der jetzt lädt, aber ich kann jetzt gar nicht mehr auf mein Display gucken. Mhm. Sollte man natürlich während der Fahrt nicht machen, aber ab und an kommt dann doch mal eine WhatsApp oder eine SMS rein und man möchte zumindest sehen, von wem ist das denn jetzt gerade.
Mhm. Okay, er hätte jetzt zum Beispiel kabelloses CarPlay und auch Android Auto.
Okay.
Also ja. Das könnte man auf jeden Fall miteinander verbinden, aber ich weiß, was du meinst. Also, und vor allen Dingen, ich habe jetzt zum Beispiel auch bei dem iPhone das Riesenproblem, dass das Telefon extrem heiß wird in dieser Ladestation vorne.
Das habe ich allerdings beim Tesla auch.
Beim iPhone, genau. iPhone werden grundsätzlich beim Induktionsladen sehr warm.
Mhm. Ja. Also ich hatte das jetzt letzte Woche sogar so, dass mir das iPhone angezeigt hat, dass es jetzt erstmal in Sparmodus gehen würde, weil es zu heiß geworden wäre.
Okay. Ich meine, das muss jetzt nicht stimmen, aber ich bin ja auch schon ein paar Audis gefahren in meinem Leben, dass unter dem Parkknopf ein weiterer Knopf war und da stand P nochmal drauf. P mit Automatik oder sowas. Das musste man dann drücken, dass der automatisch die Parkbremse anmacht.
Also du hast ja diese Mittelgriff und an der Seite ist auch nochmal der Park.
Genau, hier, ja, richtig.
Genau.
Ja.
Und den drücke ich eigentlich immer, weil ich denke, da sind auch eben die Fahrstufen und dann kann man da eben drücken und dann geht's in den Park. Also ich nutze jetzt normal nicht extra unten den Schalter für die Parkbremse.
Vielleicht, jetzt können wir mal gucken, wenn wir nachher parken, ob er dann automatisch die Parkbremse anzieht, wenn ich in P gehe. Also dieses Zzzz-Geräusch auch macht. So, ne? Falls ja, frage ich mich aber auch, warum.
Ja, weil eigentlich Parkknopf und Parkhebel unterschiedliche Funktionen.
Übrigens, dass das jetzt hier in der Mitte so dasteht, ist auch eine Aufpreisgeschichte. Das hatte ich in meinem e-tron nicht.
Ja.
Also selbst hier muss man dann, wenn man möchte, noch ein bisschen mehr bezahlen, dass das so aussieht, wie es jetzt gerade aussieht.
Mhm. Wie ist denn jetzt so euer Eindruck mit den Displays? Sind das zu viele Displays oder passt das? Oder?
Also ich finde es tatsächlich überlagert, ne? Weil klar, jetzt hier Heizung, dann hier wahrscheinlich Navigation und die ganze Einstellung fürs Auto. Und da das nochmal, also ich habe mich mittlerweile, also da ich seit 2016 Tesla fahre, dran gewöhnt mit einem Display. Sichtbare, manuell verstellbare Düsen. Also ich weiß, dass es andere Autohersteller gibt, die das mittlerweile auch alles elektronisch regeln, wo man also wirklich nur eine schmale Luftdüse hat wie bei Tesla. Aber hier ist es halt alles noch ein bisschen oldschool, ne? Wirklich noch alles
analog, ne? Nennen wir es analog.
Die Haptik ist gut, ne? Aber es ist halt alles irgendwo, ne?
Ja, die Haptik ist gut, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist das schon sehr, sehr...
Das ist schon klapprig, aber hier, ne, wo man...
Ich will gar nicht sagen klapprig, da ist schon fest verbaut, aber es ist mir zu hart so, ne? Hier unten auch.
Es ist teilweise so doch ein bisschen aufgeschäumt, aber teilweise dann auch wirklich wieder Plastik.
Genau. Und,
das verstehe ich auch nicht da oben. Wieso hat man das nicht auch aus Leder? Ist das vielleicht wegen dem Head-Up-Display, dass die Haltung...
Hier, das meinst du?
Ja.
Ja, es ist so leicht geschäumt. Es sind nochmal zwei unterschiedliche hier. Das ist nochmal was anderes als hier, als das. Ich habe also hier eins, zwei, drei verschiedene Haptiken.
Und hier sieht man auch in der Spiegelung, praktisch die Lüftung.
Stimmt, ja, das heißt, ja. Meckern auf ganz hohem Niveau gerade, muss man jetzt und auch dazu sagen.
Von der Verarbeitung her, das passt alles wirklich. Mhm. Also das kennt man ja auch, wenn man dann mein Plate gefahren ist. Da geht das zwar auch hier so rund, aber da sind die Fugen nicht so toll. Ja. Ne? Das ist rechts und links und das passt halt bei Audi alles. Ne?
Aber ist das denn so wichtig heutzutage?
Auch mit den Spaltmaßen? Eben die Frage, ne? Das ist halt, wie man Wert drauf legt. Ne?
Ja. Okay, ich verstehe schon jetzt, im Innenraum könnte einen das natürlich extrem nerven, wenn irgendwas jetzt komplett daneben ist. Das ist schon richtig.
Hier hat man das Anheben, ne? Der hat ja quasi standardmäßig ein Luftfahrwerk. Prinzipiell hat das Display hier auch wieder einen Aufpreis. Ist wieder eine Aufpreisgeschichte und zwar bekomme ich so ein haptisches Feedback, wenn ich da drauf drücke, das mir jetzt aber nicht das Gefühl von einer größeren Treffsicherheit oder sowas geben würde.
Wie findest du das, dass man das jetzt zum Beispiel einmal oben einstellen kann am Display, aber unten sind bei dem Start-Stopp-Knopf auch wieder Drive-Select-Knöpfe? Und ach, da stimmt. Könnte man auch wieder einstellen. Also es gibt verschiedene Wege dann sozusagen.
Ja. Ja, das war schon immer so, ne?
Ja.
Also ich finde, das brauchst halt nicht. Also ich finde es schön, dass es das hier als schnellen Knopf gibt. Gibt dann jetzt hier natürlich auch einen Unterschied in der Power, ne? Also im Dynamikmodus hat er mehr Power.
Hat er dann auch den Boost-Modus, glaube ich. Ja. Aber das ist dann auch wieder, da muss man dann an dem Griff unten bei der Fahrstufe dann auch von D auf S schalten.
Ja, ja.
Während der Fahrt.
Und ja, genau.
Dann hat man auf jeden Fall diesen vollen Boost.
Und wenn ich in den Kickdown gehe, also über diese
genau und wenn man diese Schwelle dann noch überschreitet, genau. Dann kommt der richtige Boost.
Dann kommt der Punch, dann
Display da oben, ja.
Der Punch, ja. Ich musste dann lernen, dass ein richtiger Elektropunch und nochmal was anderes im Tesla.
Ich finde das interessant, weil bei Tesla ist ja eigentlich immer der Punch.
Genau. Ja.
Und hier gibt es dann zig verschiedene Modi.
Er hat jetzt einen Kurzzeitspeicher von 32,6 bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 51 km/h bei 69,5 gefahrenen Kilometern.
Und ist das viel oder ist das wenig?
Das ist wirklich grottenschlecht. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ja. Also ich hatte das auch schon damals bei meinem Quattro 55 immer gesagt, wenn das Auto ein Deutschaufsatz wäre zum Thema Elektromobilität, dann hätte der Lehrer Thema verfehlt runtergeschrieben, das muss man ganz klar sagen. Ich sitze hier in einem Verbrenner mit Elektromotor. So.
Mhm. Ja. Ist ja leider immer noch so, ja.
Ja, muss man ganz klar sagen.
Also ich bin auch das Model X Plate gefahren und habe da auch ein bisschen Gas gegeben. Okay, Kölner Autobahnring, kann man alles nicht so. Aber der war nicht über 22 Kilowattstunden zu bringen. Ne? Mhm. Also da muss man schon viel Mühe geben. Wenn man dann den Stadtverkehr mit so einem Auto fährt, da ist er echt extrem sparsam. Ne? Also es ist eigentlich der Verbrauch kommt ja überwiegend durch beim Model X oder S kommt ja überwiegend durch die Stirnfront, also durch Windwiderstand. Mhm. Und hier, weiß ich nicht, also das ist ja noch alles Verbrennerleid.
Du willst nach Berlin.
Und ich will nach Berlin und gucke jetzt einfach mal, wie schnell funktioniert eigentlich die Navigation, was schlägt er mir überhaupt vor. Ja, ich übernehme einfach mal Zentrum. Mhm. Muss jetzt dreimal klicken schon, damit es quasi losgeht. Aber er ist auf jeden Fall schon was hier am Rechnen. Mhm. Und jetzt starten wir mal.
Okay. Ah, ja. Ah, jetzt hat er es.
Soll leichter zum gesucht werden, überredet. Was bietet er mir da an? Ich nehme das jetzt einfach mal so an, wie er es also vorgeschlagen hat, annehmen. Gehen wir nochmal auf die Gesamtstreckenübersicht.
Da müsste, genau.
Dann steht da, okay.
Amazon.
Ich hätte also dreimal laden müssen, von hier nach Berlin. Mhm. Kann ich da jetzt draufdrücken und er gibt mir da eine Information? Das tut er leider nicht. Das finde ich halt natürlich echt eine tolle Spielerei, ne? Dass der einem immer so diesen Radius der Reichweite anzeigt.
Das ist wirklich eine schöne Sache. Da kann man das zumindest irgendwie einschätzen, wie weit man kommt.
Ja, dann mache ich immer gerne diesen Test. Und das finde ich nach wie vor schrecklich. Es tut mir auch wirklich leid. Ich habe hier nicht mal ansatzweise das Gefühl, dass demnächst 2024 ist. Also das ist... Das darf einfach nicht sein in einem über 100.000 Euro Auto. Das kann auch die Welt nicht kosten. Also das muss doch funktionieren, dass ich mal hier so ein schönes Touchscreen habe. Wir haben das in den Handys drin und ich möchte das einfach in der gleichen Qualität auch in einem Auto haben, das so teuer ist. Wir haben es im Tesla ja auch. Und ich meine, im Polestar kann man das auch ganz gut nutzen. Also es wird Zeit, liebe deutsche Autohersteller.
Ja, würde ich mal sagen.
Fahren wir mal los.
Genau.
Ich muss die Bremse drücken. Ich gehe in R. Es piepst. Habe ich jetzt hier auch diese 3D-Ansicht?
Genau, das ist die 3D. Und die kannst du dann auch noch mit dem Finger eben...
Ja, das funktioniert schon ruckelfreier. Mhm. Ich gucke das jetzt wirklich mal so. Die Reifen drehen sich auch. Die Autofarbe ist auch die richtige, ne?
Tatsächlich.
Ist eine schöne Spielerei, ich würde es wahrscheinlich eher nicht nutzen.
Also wenn du gleich beschleunigen willst, sag eben Bescheid.
Ja.
Weil ich ziemlich nach vorne gebeugt bin. Obwohl es ist nicht so schlimm wie, also was heißt schlimm, also es ist nicht so stark wie beim Tesla, nee. Aber wenn man bedenkt, dass das Auto 408 PS, glaube ich, hat, aber irgendwie ein Leergewicht von 2,7 Tonnen, ja. Ist das schon trotzdem beeindruckend, dass er so stark beschleunigt.
Also ich bin jetzt mit meinem M3 Long Range hierher gefahren, bin gestern ein Model S Plaid Probe gefahren. Ich bin also, was das angeht, tagesaktuell ziemlich versaut.
Schon bestellt?
Ja, das war auch direkt meine erste Frage.
Da bin ich im falschen
normalerweise
Job.
Aussteigen, bestellen.
Okay. Job schon gewechselt?
Lenkung fühlt sich super an, sehr komfortabel. Das Lenkrad an sich ist, könnte besser sein, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also hier merke ich, wenn dann so engere Kurven kommen, da merkt man dann das Gewicht. Also da
voll.
Bei dem Tesla muss ich mit oder kann ich mit einer Hand lenken und bei dem muss man dann schon die zweite Hand dazu nehmen.
Beziehungsweise sollte ich. So, jetzt gehe ich mal, ich bin schon im S-Modus.
Ja.
Würde jetzt, sobald es gerade ist, mal in den Kickdown gehen. Das ist sicherlich ausreichend Kraft.
Ja.
Aber nichts, was mich mehr, was mich ansatzweise in irgendeiner Form jetzt hier irgendwie überreden könnte, das Auto deswegen zu kaufen. Er beschleunigt jetzt gerade, genau, jetzt bin ich schon bei 160, das war schön, ich gehe mal mit dem Tempomat auf 170. Muss man auch mal dazu sagen, das kann der Tesla nicht. Der würde jetzt den Autopiloten abschalten bei 140. 180 geht auch noch, 200 geht, das mache ich jetzt nicht, ich reiz das jetzt nicht aus. Ab 200, höher als 200 kann ich den Tempomat nicht stellen.
Genau, ist auch die Top-Geschwindigkeit. Also er wird bei 200 abgenommen.
Jetzt wieder Kickdown Vollgas. Ja, also deutlich, deutlich weniger Power als im Long Range. Und ich würde auch sagen, du bist ja auch Model Y Standard.
Genau, ja.
Kannst du natürlich gleich, wenn du selbst dran bist, nochmal deutlich besser.
Sogar der Standard hat mehr Leistung, mehr Punch.
Würde ich auch sagen.
Bei diesen Geschwindigkeiten. Ja.
Meine Frau fährt auch Model Y Standard und das ist definitiv mehr.
Ja. Und wenn man das dann vergleicht mit einem, sag mal, Standard Model X, da kommt natürlich auch deutlich mehr. Ne?
Ja.
Was ich jetzt hier auch höre, sind halt Außengeräusche. Also Hier kommt irgendwie Luft durch.
Ist das jetzt extrem störend für euch?
Ungewohnt irgendwie. Ihr,
ich hätte es nicht erwartet.
Ich hätte es auch nicht erwartet.
Also ich hätte es tatsächlich ruhiger erwartet in einem Audi. Weiß aber auch, dass es ja diese Privacy-Verglasung gibt, aufpreisig bei Audi. Weiß ich jetzt nicht, ob er die hat.
Normal müsste der rundum doppelverglas sein, ja.
Also wenn er die Audi-Privacy-Verglasung hat, bin ich enttäuscht. Dann war das gestern im Model S Plaid deutlich besser.
Okay. Das ist ja schon mal eine interessante Aussage, weil viele Leute ja sagen, dass Tesla so schlecht verarbeitet ist. Aber sie scheinen ja dann wirklich aufzuholen.
Ja, also deutlich. Also ich bin jetzt auch das Model 3 Highland gefahren schon. Mhm. Und das ist also noch mal deutlich ruhiger wie jetzt die Generation, die du noch hast aus... Was war deiner? 2020? 2022?
2021.
Ja, also guck mal da, seit die Akustikverglasung drin haben, ist das schon deutlich besser geworden und jetzt mit dem Model 3 Highland auf jeden Fall. Ja. Also auch mit dem Model Y schon, mit dem neuen, was jetzt aus Grünheide kommt.
Mhm. Ja. So, jetzt gibt es hier noch eine Geschichte, die muss man auf jeden Fall ansprechen. Wir haben ja auch den gemeinsamen Kumpel Sibi in unserer Tesla-Gruppe. Und als der sich erstmalig in mein e-tron reingesetzt hat, sagte er, oh, man sieht ja hier gar nichts. Was sagst du denn jetzt als Model Y-Fahrer?
Genau,
Stichwort also, Frontscheibe.
Ich habe hier so einen Klotz vor mir. Ne? Also es ist auch jetzt wieder so eine richtige Umstellung. Man hat also sonst wirklich so eine schöne nach unten Sicht immer. Ne? Das liebe ich auch an dem Model Y. Du sitzt ein bisschen höher und guckst störungsfrei, sage ich mal, einfach nach vorne. Ne? Und hier hast du halt wirklich, hier musst du erstmal so ein bisschen hoch. Ne? Und der Sitz ist ja eigentlich richtig eingestellt so für mich.
Ja.
Ne? Also das ist halt ein anderes Feeling. Da ist ja wahrscheinlich noch diese ganze Frontklappe für die Verbrennermotoren und so weiter gedacht. Ja.
Also ich habe jetzt nicht so dieses erhabene King of the Road Gefühl, was man ja schon mal in einem SUV, der so hoch ist wie jetzt gerade, er ist ja auch im Komfortmodus, also er ist ein bisschen höher jetzt gerade, sein könnte. Nach hinten, wenn nicht gerade das personifizierte Beep and Go hinter mir sitzen würde, dann sehe ich deutlich besser im Tesla, definitiv. Aber also weil Tesla hinten ist ja Quatsch, aber da kriege ich halt einen Knopf und habe die Megasicht nach hinten. Das gucke ich jetzt noch. Geht das während der Fahrt, die Kameras? Das geht nicht. Ich kann während der Fahrt nicht auf die Kameras zugreifen. Verstehe ich nicht. Das ergibt gar keinen Sinn. Sehr angenehm. Angenehme Sitze, ein ordentlicher Seitenhalt. Es hat sich auch so aufgepumpt, hatte man das Gefühl, als ich angefangen bin. Er hat ja auch die Memory-Sitze mit zwei Memory-Funktionen.
Genau.
Also die elektrischen Sitze mit zwei Memory-Funktionen. Komfort passt.
Bis auf die Außengeräusche von den Spiegeln ist es aber auch relativ angenehm leise, auch bei höheren Geschwindigkeiten.
Ja.
Also es ist jetzt nicht nervig, man kann sich gut unterhalten.
Das war aber auch zu erwarten, ne? Oder?
Ja. Ich höre den, als wir losgefahren sind, hatte ich den Elektromotor, so ein Fiepen, gut gehört. Mhm. Stört mich gar nicht. Mhm. Ich mag das eigentlich sogar.
Gewisses Feedback sozusagen.
Genau.
So ein bisschen noch hört.
Aber ich habe jetzt nicht, also im Tesla ist es leiser.
Mhm.
Da höre ich den Motor deutlich leiser. Hat der eigentlich auch so ein Motoren-Fake-Geräusch?
Nein, das hatte er nicht.
Okay.
Das war ja beim e-tron GT und e-tron RS GT. Und da war ja dann eigentlich das größte Manko, man konnte ihn nicht ausschalten. Also er war immer da, egal welchen Modus.
So, jetzt habe ich, Entschuldigung, muss ich einhaken. Er hat jetzt gerade mitten in der Baustelle, wo 80 ist, den Tempomat von alleine auf 130 gestellt. Ich habe keine Ahnung warum.
Schön.
Ah, ich bin übrigens doch nicht im Tempomodus.
Könnte teuer werden.
Das könnte, ja gut, ich lasse wieder im Auffallen irgendwann, aber der ist jetzt auf einmal aus dem Nichts heraus, ist auch ordentlich beschleunigt. Also war bestimmt 80% Strom gegeben. Fairerweise muss ich sagen, dass ich, als ich hier auch auf der Brücke zurückfuhr, also eben zum Drehort fuhr, hat mein Tesla auch gedacht, er müsste mal kurz bremsen auf 60 runter. Also.
Das hatte ich heute auch, aber das habe ich auch nicht verstanden.
Ja.
Es war frei und es war eigentlich 80 und er fuhr einfach, er wollte nicht mehr.
Er wollte nicht. Mehr,
also
ein bisschen
die Linien, alles waren gut. Also so seltsam manchmal.
Ich habe das Gefühl, es ist gerade kleiner hier, ich weiß nicht, wie das dir geht, als in meinem Model 3.
Vielleicht, weil es ein bisschen beengt ist von dem riesigen Armaturen.
Von diesem Klotz. Da wird es jetzt auch wieder Menschen geben, die finden das gut und finden, dass es so, gibt vielleicht ja auch ein Gefühl von Sicherheit, ne? Diese, aber also ich habe nicht das Gefühl, gerade in einem wirklich großen Auto zu sitzen, von meinem Raumgefühl als Fahrer.
Ja, sehe ich genauso. Also hier in dem Bereich ist alles ein bisschen kompakter zusammen.
Mhm.
Ja, da sitzt man eigentlich offener in so einem Tesla.
Auch der Kardan-Tunnel sozusagen, der ist ja auch riesig und breit und erhaben.
Ja, der wirkt ja hier nochmal auseinander.
Der ist ein Brett, ja.
Dadurch ist der Fußraum ja einfach auch eingeschränkt ein bisschen. Ist das aber nichts. Und wenn man jetzt sagt, ja, da kann man nicht mit leben. Ne?
Fühlt man sich denn sicherer, wenn man so ein bisschen eingeengt ist? Oder ist das im Tesla schöner, weil das einfach luftiger ist und nicht
so einfach? Ich finde es einfach moderner irgendwie. Ne?
Den Tesla, ja.
Genau, ne? Dass man einfach so ein bisschen auch mal so und sich einfach besser bewegen kann, denke ich mal. Ne?
Woran ich mich gewöhnen muss, das hatte ich auch gestern im Model S, als ich den fuhr. Ich brauche kein Cockpit mehr. Also genau. Ich muss mich richtig dran gewöhnen. Das ist alles nur eine Gewöhnungsfrage. Es ist nicht, also momentan ist es für mich eher störend, weil ich nicht weiß, wo ich hingucken soll. Das ist natürlich alles nur eine Gewöhnungsfrage. Dann habe ich in 50 bis 100 Kilometern habe ich das drauf, aber ich brauche es nicht mehr. Hingegen ein Head-Up-Display, was ihr jetzt nicht sehen könnt wahrscheinlich gerade.
Das ist schwierig darzustellen, ja.
Das ist absolut toll. Also das ist auch nichts, was man braucht, aber es ist ein ganz starkes Nice-to-have. Er zeigt mir da drin auch die Navigationsdaten an, was ich gerade aktuell fahren darf, die Assistenzen und ja, die, was ich gerade an km/h fahre.
Ja, sollen wir mal tauschen?
Machen wir die Parkposition?
Genau, jetzt kann man es testen. Jetzt. Normalerweise müsste er das Ganze jetzt automatisch machen, wenn ich einfach nur ausmache. Aber ich gehe mal auf Parken und er hat angezogen. Und
jetzt lass die Bremse mal los?
Ja.
Ja, okay,
jetzt hat es funktioniert. Das ist, weil ich hier einmal manuell das angezogen hat.
Okay, dann war es ein Bedienungsfehler von mir.
Kann man sagen. Ich drücke übrigens gerade schon hier, weil ich aussteigen wollte.
Ich habe, wer weiß, wie oft den Scheibenwischer betätigt, weil ich einen Gang einlege.
Ah, ja, ja, okay, gut. Ja. Aber, ja, das kann ich noch. Das hatte ich noch in der Masse.
Das ist auch noch oldschool hier, ne? Diese Türgriffe. Ne?
Aber macht ein schönes Geräusch. Ja. Ach, und beim Aussteigen lässt er mir hier auch hier die Seitenwangen wieder frei. Also ich konnte dann leichter aussteigen. Gut, wir tauschen. Doch, die Sitze sind echt gemütlich.
Ja, hier sitze ich. Hier sitze ich.
Tesla. Also da legt man einfach den Hebel um und man kann fahren.
Genau, das ist jetzt schon mal ungewohnt, dass hier noch alles dunkel ist.
Es ist alles dunkel, ja.
So, und dann gibt es hier Start, Stopp. Das ist jetzt die Frage, was startet hier? Ne?
Jetzt muss man auch im Mitteldisplay muss man einmal schon den ersten Knopf drücken. Genau, ja, entweder auf Weiter oder aufs Häuschen.
Okay.
Genau.
Navigiere zur Bühler Höhe 2 in Freudenberg.
Sie können jetzt weitere Suchbegriffe sagen oder eine Zeilennummer wählen.
1.
Möchten Sie die Zielführung jetzt starten?
Ja.
Ich möchte vor allem, dass du nicht so viele Fragen stellst.
Ich habe die Zielführung gestartet.
Okay. Dann wird's losgehen, ne?
Ja.
Genau, das ist Rückwärtsgang. Nach vorne.
Nach vorne ist Rückwärtsgang. Das ist intuitiv wäre es für mich.
Ja,
nach vorne.
Weil man will ja nach vorne.
Wobei wir beim Tesla auch nach unten ziehen.
Ja.
Ja, wenn ich das jetzt aufrichte, dann würde ich das ja auch nach unten ziehen. Ja, genau. Du musst wieder bremsen.
Genau. Ich wollte es gerade sagen. Was mir riesig aufgefallen ist, ist, ich muss wieder selber bremsen, weil ich dieses One-Pedal-Driving nicht habe.
Ich hab, also er kooperiert hier gar nicht?
Nee.
Ich habe hier einen ganz normalen Modus drin, ne?
Ja, obwohl ich in dem Menü die automatische Rekuperation eingestellt habe.
Roll mal auf ihn zu. Also ein bisschen schneller. Und jetzt wirst du sehen, nicht zu schnell, jetzt wirst du übersehen, dass er nichts macht. Weil normalerweise, ich weiß nicht, wie der jetzt hier ist, ich hatte immer das Gefühl, und das einmal nachgelesen hat, sei wohl auch so, der hat auch eine, ja, selbst wenn man das nicht konfiguriert, er hat immer diesen Abstandstempomaten. Ich hatte in meinem e-tron keinen Abstandstempomaten drin. Der weiß aber, dass vor einem jemand ist und rekuperiert dann, also bremst dann auch durch Reku.
Ja.
Aber natürlich nicht so stark, nicht mal ansatzweise so stark wie in anderen Elektroautos, beispielsweise halt jetzt auch bei Tesla. Und dieses One-Pedal-Driving, das ist einfach nur ein Genuss. Also,
ja,
ist einfach nur gut. Man gewöhnt sich unglaublich schnell dran.
Richtig.
Und dann will man es nicht mehr missen.
Aber ich merke jetzt total, dass dich das schon leicht aufregt, dass du bremsen musst.
Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so. Ich habe gerade überlegt, was kann man dazu sagen? Also ich sage einfach, das ist Energieverschwendung. Ja. Also es ist,
obwohl man muss sagen, ja, also wenn du auf die Bremse trittst, er rekuperiert erst und nutzt dann hinterher erst die richtige Bremse.
Ja, das
muss man ihm schon zugute halten.
Mich wundert, dass es ein Elektroauto, dass halt nicht rekuperiert wird. Ne? Weil für mich ist das jetzt in den letzten Jahren so, seit 2016 immer so gewesen. Ich hatte bei dem Model X, was ich als erstes Fahrzeug hatte, mal den Akku erweitern lassen sozusagen und habe dann, da waren 75 Kilowattstunden Akku drin, hatte aber nur 60 Kilowattstunden bezahlt. Und irgendwann habe ich dann den Aufpreis bezahlt und habe dann auch mal auf 100% geladen. Und da ich im Berg wohne, wunderte ich mich auch, dass auf einmal die Rekuperation weg war, weil es überhaupt nicht mehr gewohnt war, dass das Fahrzeug nicht rekuperiert. Ja. Und das ist ja bei der 100% Füllung bei einem, ja, bei dem 75 Akku war ja, wenn er 100% voll war, dann war kein Platz mehr zum Rekuperieren. Bei den 60 Kilowattstunden gab es immer noch Platz zum Rekuperieren. Ne?
Stimmt.
Ja. Das fand ich halt auch schon sehr interessant, weil, ja, aber das ist ja hier nicht. Ne? Also das würde ich mir hier wünschen, dass es wirklich dauerhaft eine Möglichkeit gäbe, zu sagen, hier rekuperiere hier, ohne dass ich jetzt hier mit den Schaltwippen da irgendwas machen muss. Ne? Man will ja, wenn man in Urlaub fährt oder so entspannt wie möglich, möglichst gar nichts irgendwie einstellen. Ne? Ein Tachomat rein.
Das war sehr interessant. Daniel hatte damals, als er den RS e-tron GT gefahren ist oder auch den normalen GT, hatte er gesagt, als Fazit, das wäre ein Elektroauto für Leute, die kein Elektroauto fahren.
Ja,
weil es fährt sich
oder auch keins gewohnt sind. Ne?
Das ist richtig, ja.
Genau.
Ist ganz viel Gewohntes dabei, ja.
Ich denke, viele Sachen sind so, okay, man kann sich dran gewöhnen. Das ist, wenn man weiß, was man machen muss, dann kriegt man das schon irgendwie hin. Aber ich finde so die Ansätze, die sind teilweise dann eben auch, teilweise so vergebene Chancen.
Ja.
Also man hätte das ein bisschen durchdachter und besser machen können.
Ja, ich frage mich auch, ob sie es machen, um alte Kunden zu behalten. Ich weiß es nicht, weil das ist ja jetzt auch ein Auto, das auch in der Preisklasse ist, das man sich als 20, 25, 30-Jähriger in der Regel nicht leisten kann. Mhm. Und wobei diese Altersgruppe der Jüngeren auch aufgeschlossen ist, mutmaße ich jetzt einfach mal, auch mal was Neueres, was Moderneres zu testen.
Ja.
Und dass man da auch versucht, einfach die in den Kundenstamm zu halten.
Wie findest du jetzt die Beschleunigung?
Also ich finde es für so ein Auto zu wenig, ne? Ganz definitiv. Ne? Ich dann so viel Geld dafür bezahlen würde und da würde ich schon mehr wollen. Es ist ausreichend, ne? Das wäre jetzt zu sagen, nee, der hat gar keine Beschleunigung, der hat zu wenig Leistung. Aber man ist das, denke ich, einfach mal auch gewohnt, dass ein gewisser Punch da ist, der dann das Auto auch bei, wenn man schon 140 oder sowas fährt, dann nochmal hochringt. Ne?
Weil man schon sagen muss, für einen Verbrenner-SUV mit 2,7 Tonnen Leergewicht ist das schon eine gute Beschleunigung.
Ja.
Wir sind jetzt halt nur anderes gewohnt. Ne?
Ja.
Jetzt hat er natürlich eine super Ladekurve. Insofern kann ich das auch schnell wieder reinladen. Ich hatte damals eine Ladekurve von wirklich Strich 150 Kilowatt von 0% bis 80% durch. Das ging da nicht einmal runter. Das wird sich natürlich auch hart mit Kobaltanteil im Akku erkauft. Was auch wieder eine Frage ist, ob man das will oder nicht. Und jetzt dreimal laden zu müssen auf dem Weg nach Berlin. Ich war jetzt vor kurzem, war auch im Sommer, muss man natürlich dazu sagen, im Standard Range Model Y nach Berlin unterwegs. Und da haben wir zweimal ganz kurz geladen. Hätte ich es drauf angelegt, hätte ein Ladestopp wahrscheinlich gereicht.
Ja.
Und wir zahlen hier die Hälfte für das Model Y. Also sogar, ja, also weniger als die Hälfte zahle ich für das Model Y.
Ja.
Ja.
Ist der Komfort hier höher?
Ja.
Also, wieso der Preis? Ist das Model Y irgendwie billig verarbeitet und dass es so gerade den Preis halten kann? Oder ist gar nicht so ein Riesenunterschied für euch die beiden gleich?
Ich finde, die Sitze sind straffer und besser,
ja.
Aber du sagst ja, das sind ja schon Aufpreissitze. Ne?
Genau.
Da müsste man jetzt mal wirklich gucken, da gibt es jetzt ja bei Tesla gar keine Unterschiede zu den Sitzen.
Ja. Obwohl ich immer wieder höre, dass die Tesla-Sitze sehr bequem sein sollen.
Finde ich auch.
Leuten, die jetzt nichts damit zu tun haben.
Ja. Also ich bin schon lange Strecken gefahren, nach Kroatien und so weiter. Und es ist absolut ermüdungsfrei, da mit drauf zu sitzen.
Ja.
Und also kann man nicht meckern. Ne? Für das, ich glaube, die Sitze jetzt bei Tesla selber hergestellt werden sogar.
Ich vergleiche das Ganze jetzt aber auch natürlich aus meiner Verbrennerzeit, die Sitze. Und da bin ich halt auch mal 600, 700 Kilometer am Stück gefahren, bei so einer Nachtfahrt oder sowas.
Mhm.
Das mache ich ja mit dem Tesla nicht. komme also sowieso viel frischer am Zielort an, weil ich halt zwischendurch mal raus muss, ich sag mal, alle 300-400 Kilometer zum Laden.
Würdest du denn das gerne wieder machen, 600-700 Kilometer am Stück ohne?
So, als Verbrennerfahrer hätte ich dir gesagt, auf jeden Fall, ja. Seitdem ich elektromobil unterwegs bin, was jetzt auch schon ein paar Jahre ist, es ist einfach ein viel angenehmeres, stressfreieres Fahren mit den Ladestops, die man da einlegen muss, auch tatsächlich muss. Und die Ladestops sind, man hat dann vorher natürlich halb YouTube durchforstet und Videos geschaut, wie lange muss ich denn jetzt dann da einen Ladestop einlegen. Und 15 Minuten, 20 Minuten laden ist wesentlich weniger, als man denkt. Das hört sich viel an, aber das ist, ich habe noch zwei Töchter, das ist einmal mit allen Ladies auf die Toilette gehen und wieder zurück ins Auto setzen und dann sagt mein Auto schon, ey, du musst mal langsam weiterfahren, ich habe wieder genug.
Ja. Ja, meine Erfahrung ist also auch, schon viele Langstrecken gemacht mit dem Tesla. Damals mit dem Model X mit 60 Kilowattstunden auch schon in über 800 Kilometer in Skiurlaub gefahren im Winter. Da waren es dann aber auch 4 Ladestops, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Der Urlaub hat angefangen, wo ich losgefahren bin zu Hause. Völlig stressfrei, das Ziel eingegeben, das Navi hat alles selber errechnet, wie lange muss ich wo laden und so weiter. Ich habe mir da gar keine Sorgen drum machen müssen.
Also ist das bei Verbrennerfahrern vielleicht so, dass die dann möglichst schnell hinkommen wollen, ankommen wollen, weil erst der Urlaub dann beginnt? Und bei E-Auto-Fahrern ist es vielleicht so, dass der Urlaub schon beginnt, wenn man einsteigt und dann in Ruhe los
wird? Also wenn man da sagt, er ist mit seinem Auto in 8 Stunden in Süditalien irgendwo von hier aus dem Kölner Region, dann kann ich mir das nur so vorstellen. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die haben andere Lebenssituationen. Ne? Wenn du jetzt natürlich Kinder hast, die quengeln und so weiter, ne? Dann ist aber eben die Frage, was habe ich da für eine Qualität dahinter, dass ich vielleicht mit meinen Kindern auch einfach mal stehen bleiben kann, laden kann, mit denen spielen kann und mich mit denen beschäftigen kann.
Jetzt mal einmal die Einschätzung von dir. Du bist ja auch Verständiger.
Genau,
jetzt ja. Also aus technischer Sicht vielleicht mal. Was findest du, ist Stand der Technik, was nicht und...
Also was am Anfang wirklich komplett stört, was ich also auch nicht verstehen kann, ist halt immer noch hier diese Geschichte mit Start-Stopp-Knopf. Ne? Mhm. Wieso ein schlüsselloses System, was das ja hier auch hat, das Fahrzeug, auch nicht erkennt, so der sitzt jetzt auf dem Sitz, der hat sich angeschnallt, das Auto geht an. Mhm. Das sollte einfach irgendwo drin sein. Und diese althergebrachten Start-Stopp-Knöpfe, die sind aus meiner Sicht, braucht man nicht mehr.
Ich gehe noch einen Schritt weiter, wir brauchen keinen Schlüssel mehr.
Ja, also gut. Ne? Es gibt ja auch Leute, also ich habe mir zum Beispiel auch einen Schlüssel geholt für das Auto, ja. Weil ich sage, wenn ich aufs Auto zulaufe, dann drücke ich da mal gerne auf den Kofferraum drauf, ne? dass es aufgeht. Und ich kannte das ja auch noch von dem Model X, die hatten ja damals auch noch Schlüssel. Na, da konnten ja auch die Seitentüren geöffnet werden und alles. Ne? Von daher war ich das auch gewohnt, immer noch mit so einem Kieferbrumm zu laufen. Aber letztendlich nutze ich ihn kaum noch. Wenn vielleicht nach dem Einkaufen mal für die Heckklappe zu öffnen. Mhm. Also aus technischer Sicht weiß ich zum Beispiel, dass wir hier eine Menge von verschiedenen Steuergeräten drin haben, die natürlich alle irgendwo von verschiedenen Herstellern teilweise kommen. Und sagen so, Moment, wir wollen hier irgendwo ein Signal haben oder wir müssen ein Signal haben, um zu starten und so weiter. Ne? Das ist dann natürlich für den Hersteller immer das Problem, dass er auch darauf achten muss, wo kriege ich meine Komponenten her, wer kann mir das liefern, mit wem arbeiten wir seit Jahren gut zusammen und wie sind die Komponenten, was brauchen die für Signale, um zu wissen, jetzt geht's los. Ne? Mhm. Das ist ja bei Tesla anders. Da hast du einen Zentralrechner, da wird halt alles drüber gesteuert. Und ich glaube, dass, was ich so mitbekomme jetzt auch, hauptsächlich weil ich aus der Kölner Region komme, von Ford und so weiter, die ja auf der ID4-Plattform bauen, die meisten Softwareprobleme kommen daher, dass diese ganzen Komponenten, die zugekauft werden, sich nicht mit der richtigen Sprache und miteinander unterhalten.
Das kann ich voll bestätigen. Ich merkte das immer. Ich habe dann seinerzeit, als ich noch e-tron fuhr, auch die Handy-App genutzt, um einfach mal morgens das Auto vorzuheizen. Es hat geklappt in, ich würde behaupten, 6 von 10 Versuchen, was schon unfassbar nervig ist. Wenn ich aus der Ferne das Auto abschließen möchte oder aufschließen möchte oder was auch immer, dann sage ich ihm, ich schicke den Befehl raus und es dauert teilweise bis zu 1,5 Minuten, bis der seinerzeit ausgeführt wurde. Ich habe keine Ahnung, ob die das verbessert haben. Aber ich kann mir auch nur vorstellen, dass das natürlich an einer höheren Anzahl an Steuergeräten liegt. Da muss ja erstmal irgendwie in irgendeiner Form kommuniziert werden. Also es dauert Ewigkeiten jedenfalls. Und die Funktion von der Handy-App ist halt auch massiv eingeschränkt im Vergleich zu dem, was ich meiner Tesla-App kann. Es ist halt ein fahrender Computer, so ein Tesla. Und hier haben wir halt immer noch ein Auto, das auch einen Computer drin hat. So fühlt sich das an.
Ja. Genau, und jetzt einmal aus deiner Sicht als ehemaliger e-tron-Fahrer, hat sich irgendwas verändert?
Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ich habe wirklich absolut gar keinen Unterschied gemerkt. Also es ist das gleiche Auto, da steht jetzt nur außen Q8 dran, da stand es bei mir noch nicht, ansonsten ist das wirklich same. Ich merke da gar keinen Unterschied. Ich muss ganz klar sagen, ich habe das Gefühl, in einem teuren Auto zu sitzen als, ich vergleiche jetzt mal mit unserem Model Y, ja, also fühlt sich schon teurer an. Aber das muss ich mir auch dementsprechend natürlich erkaufen. Und wenn ich jetzt gucke, dass ich ja mehr als 2 Model Y Standard Range bekomme zu dem Kurs, dann ist es das in keinster Weise wert. Also wirklich nicht.
Hättest du dir irgendwas erwünscht, was anders wäre im Gegensatz zu früher?
Im Grunde, was du auch gerade schon alles angesprochen hast. Ich hätte gerne einfach so das Gefühl, einen ordentlichen Innovationssprung zu haben. Ja, dieses Audi-Vorsprung durch Technik, das spüre ich nicht mehr. Auf der Pro-Seite hat er, optisch ist er für mein Empfinden, für mein Designempfinden und für mein Designgeschmack deutlichst schöner. Und das gilt eigentlich für alle Audi-Elektrofahrzeuge im Vergleich zu den Teslas, die ich persönlich wirklich gar nicht schön finde.
Außen nur oder auch innen?
Innen finde ich ihn toll, aber da gibt es ja sogar noch fast mehr Kritiker. Von außen finde ich einen Tesla tatsächlich ausgesprochen hässlich. Das sagt dabei ja auch einiges aus, dass ich trotzdem 2 davon fahre. Das ist ja noch aussagekräftiger, als wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich finde die auch voll schön. Nee, finde ich sie nicht, fahre sie trotzdem. Und bin jahrelang zuvor diese Audis gefahren, auch aufgrund des Designs, weil ich finde, Audi baut wahnsinnig schöne Autos. Ihr hattet ja den e-tron GT im Video. Das ist meines Erachtens das schönste Auto momentan auf dem Markt. Generell.
Ich bedanke mich bei euch beiden. Es war sehr schön mit euch. Vielen auch Dank. Mal so zu hören, wie Tesla-Fahrer das so einschätzen. Ja. Und wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren natürlich. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Und fleißig Kommentare schreiben.